Wenn wir an Piratenfilme denken, dann ist ganz klar das Holzbein, das spielt eine wichtige Rolle, die Augenklappe, aber auch die Schatzkarte. Ohne die kommt kein Film aus, weil es gibt ja immer auch irgendwo einen Schatz, den es zu bergen gilt. Wir kennen das, wie gesagt, aus allen Piratenfilmen, aus allen verschiedenen Jahrzehnten. Und inzwischen kommt ja sogar auch kaum ein Kindergeburtstag mehr aus, ohne Piratenschatz und ohne die Suche nach demselben. Stellt sich jetzt aber wirklich die Frage, haben Piraten früher wirklich Truhen mit Perlen, mit Silberschmuck, mit Goldtalern im Sand von einsamen Inseln vergraben, dann noch schnell eine Karte gezeichnet, um dann den Schatz später wiederzufinden? Einer, der uns darüber mehr sagen kann, ist Jan Markus Witt. Er ist Historiker des Deutschen Marinebundes. Herzlich willkommen.
Moin.
Herr Witt, würde es sich tatsächlich lohnen, wenn ich jetzt losgehe auf einer Karibikinsel, anfange zu graben?
Ach, wissen Sie, wenn das so wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht in Labö sitzen, sondern irgendwo auf den Malediven in der Sonne mit einem kühlen Getränk in der Hand. Nein, also ich glaube, ich muss Sie und die Hörer enttäuschen. Also diese ganzen Geschichten von Piratenschätze, die fallen also eigentlich alle ins Reich der Legende.
Also ins Wasser?
Ja, oder in den Sand, nicht? Je nachdem, wie man es denn nun nimmt.
Aber es ist ja schon so, also Piraten leben davon, Schiffe zu überfallen und die Schätze, die dort an Bord sind, zu rauben. Was haben denn die Piraten anstelle dessen mit ihrer Beute gemacht?
Also ganz kurz gesagt, sie haben es da schlicht und einfach verprasst. Also es gibt da eben schöne Berichte aus der Zeit von Captain Morgan, dem man ja auch immer nachsagt, nicht? Er ist ja ein großer, erfolgreicher Pirat gewesen.
Das war in welcher Zeit ungefähr?
Das war im 17. Jahrhundert. Mhm. Nicht? Also das ist tatsächlich auch einer der wenigen Piraten, die also ein bisschen weiter gedacht haben als bis zum nächsten Vollrausch. Der hat sich nämlich da auf Jamaika große Ländereien angeschafft. Nicht? Also während eben seine Kameraden das Geld dann in den Kneipen in Jamaika versoffen und verzockt haben. Ja. Also man kann sagen, die Piratenschätze sind eigentlich relativ schnell wieder gleich in den Wirtschaftskreislauf zurückgekehrt. Nicht? Also das diente mehr oder weniger so der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung, um es mal vielleicht so auszudrücken.
Also Sie haben es nicht auf die hohe Kante gelegt für schlechte Zeiten?
Nee, die wenigsten tatsächlich nicht. Aber kann man irgendwie auch verstehen, Piratenleben war normalerweise kurz und endete in der Regel entweder beim Schiffbruch, beim Tod im Gefecht oder am Galgen. Also wirklich nur die wenigsten Piraten haben ja das hohe Alter tatsächlich erlebt. Und da legt man natürlich dann nichts auf der hohen Kante bei der Lebenserwartung.
Ist es denn auch so, dass Piraten vielleicht auch ein bisschen aufpassen mussten, wo sie an Land gingen und wo sie überhaupt das Geld ausgeben konnten?
Das kommt natürlich noch hinzu. Und vor allem, man darf ja nun eins nicht vergessen, nicht? Dass also die wenigsten Piraten tatsächlich so die klassischen Piratenschätze erbeutet haben. Gab es natürlich auch diese Fälle, wo also Schiffe voll Gold und Silber aufgebracht wurden, aber in der Regel waren das ja Handelsschiffe. Gerade so im 18. Jahrhundert. Nicht? Also da saßen die daneben nicht auf einem Kistchen Goldmünzen und Juwelen, sondern hatten eben eine Ladung Seide oder was auch immer. Und das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt gleich umsetzen kann. Nicht? Also das heißt, die mussten das verkaufen und das natürlich wieder zu Schleuderpreisen. Und das heißt natürlich auch wieder, nicht die Piraten wurden reich, sondern eigentlich die Hehler.
Das heißt, die Piraten haben durchaus dann das, was sie da erbeutet haben, weiterverkauft an Hehler und haben das Geld dann aber wieder verprasst.
Ja, beziehungsweise haben das dann wieder eingetauscht gegen Waren, die sie denn dringend benötigt hatten. Die konnten ja nun schlecht auch in irgendeinen Hafen segeln, um das Schiff ausbessern zu lassen. Nicht? Also die haben dann eben versucht, also teilweise auch Schiffe aufgebracht, schlicht und einfach, um Proviant zu bekommen. Nicht? Die konnten ja nun schlecht, davon mal abgesehen, dass es damals noch keine Supermärkte gab, aber schlecht in den nächsten Hafen segeln und sich dann dort eindecken. Das heißt, also die waren natürlich dann auch darauf angewiesen, sich das Lebensnotwendige zusammenzurauben. Und was dann sozusagen dabei abfiel, da gab es dann eben windige Geschäftsleute und auch findige Geschäftsleute, die damit eben gute Geschäfte gemacht haben. So ist beispielsweise New York recht wohlhabend geworden Anfang des 18. Jahrhunderts.
Also New York ist reich geworden dadurch, dass es den Piraten dann die Schätze abgekauft hat.
Ja, nicht? Also das hing auch mit dem damaligen Wirtschaftssystem zusammen. Nicht? Damals war New York ja noch Teil einer Kolonie Großbritanniens. Nicht? Also die Briten waren ja da die Kolonialherren. Die sind dann ja erst 80 Jahre später unabhängig geworden. Und es gab die sogenannten Navigationsakten, die also damals auch das Wirtschaftsgefüge geregelt haben. Also die Idee war, die Kolonien produzieren die Rohwaren und beziehen dafür die Fertigwaren aus England, aus dem Heimatland. Sollte natürlich die englische Wirtschaft schützen. Was allerdings bedeutete, aufgrund der großen Entfernung waren natürlich diese Waren sehr, sehr teuer. Und so entwickelte sich dann relativ schnell dann auch ein lebhafter Schmuggel, Und da klinkten sich dann eben auch die Piraten gerne ein, weil die natürlich dann so begehrte Waren wie hochwertige Stoffe, wie beispielsweise Seide aus China, Gewürze aus Indien, also alles, was gut und teuer war, natürlich zu sehr günstigen Preisen anbieten konnten. Nicht? Und das war damals wie heute, wenn der Preis stimmt, stellt keiner zu viele Fragen. Und so kam dann eben diese Waren auch nach England und damit haben sich dann eben tatsächlich ja einige Kaufleute ein bedeutendes Vermögen erworben. Nicht?
Jetzt müssen wir aber trotzdem mal klären, unser Wissen ist voll von Schatzkarten und Piratenschätzen. Wie ist es denn zu diesem Mythos überhaupt gekommen?
Das geht eigentlich auf zwei literarische Werke zurück. Nicht? Das eine ist Edgar Allan Poe mit seiner berühmten Erzählung Der Goldkäfer. Nicht? Also es gibt tatsächlich so zwei, drei Hinweise auf verborgene Schätze. Einer davon war eben der Schatz von Captain Kidd. Der hat also tatsächlich Teile seines Vermögens versteckt. Das hing aber nicht damit zusammen, dass er da nun irgendwas auf die hohe Kante liegen wollte, sondern das war auch einer der Piraten, die also quasi wieder zurück wollten in die Legalität. Ist jetzt eine lange Geschichte, die auch viel zu weit führt, aber wie gesagt, er betrachtete sozusagen seinen Schatz in gewisser Weise auch als Verhandlungsmasse, wollte damit sozusagen sich die Rückkehr ins bürgerliche Leben erkaufen.
Und damit er es nicht vergisst, wo er es versteckt hat, hat er dann auch eine Schatzkarte dazu gemalt.
Das weiß man nicht. Aber diese Geschichte von diesem Schatz, der dann tatsächlich nachher auch wieder gefunden, also es hat Captain Kidd nichts geholfen, der hat sein Leben am Galgen beendet. Und übrigens aus dem Geld wurde dann das Greenwich Hospital gebaut in London, beherbergt heute übrigens das britische Marinemuseum oder Maritime Museum. Also insofern war das Geld gut angelegt, wie ich finde. Nicht? Aber diese Geschichte über diesen Schatz, die hat dann Edgar Allan Poe dann im 19. Jahrhundert zu seiner Erzählung inspiriert, Der Goldkäfer, in der ein Einsiedler nach der Entschlüsselung seines Geheimcodes einen vergrabenen Schatz findet. Und so richtig populär wurde die Idee dann natürlich mit Robert Louis Stevensons Roman Die Schatzinsel. Nicht? Da spielt natürlich eine Schatzkarte und ein vergrabener Piratenschatz die zentrale Rolle. Und ich gestehe auch, es ist tatsächlich bis heute eines meiner Lieblingsbücher. Also ich finde das unheimlich toll.
Und weil es so schön ist, haben wir das beibehalten mit dem Wunsch, dass es Schatzkarten gab.
Ist doch eine tolle Geschichte, nicht? Also ich meine, irgendwie muss man ja die Handlung voranbringen. Und ich glaube mal, wenn man so einen Piratenfilm drehen würde, wie so eine Dokumentation, wäre das fürchterlich langweilig. Nicht? Also da würden die ja nur noch auf dem Meer hin und her segeln, auf der Suche nach einer Beute, während das Wasser und der Proviant knapp wird. Das will doch keiner sehen.
Nein.
Nicht? Und
da gucken wir lieber die richtigen.
Dann eben die Schatzkarten, die ganze Haltung der wieder in Schwung bringen. Und sowas guckt man sich dann doch gerne an mit einer großen Schüssel Popcorn zwischen den Knien.
Jan Markus Witt war das, Historiker des Deutschen Marinebundes. Er hat uns aufgeklärt über die Wahrheit zum Thema Schatzkarten und Piratenschätze und dass wir trotzdem weiter an sie glauben dürfen.